Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und ich spreche heute wieder mit Dr. Raphael Wurm. Er ist Neurologe am AKH in Wien und forscht zum Thema Demenz. Herzlich willkommen, Raphael.
Danke, freut mich sehr, hier zu sein.
Wir haben uns ja in der letzten Folge unterhalten über die Diagnostik, über unterschiedliche Formen von Demenz. Und heute möchte ich mit ihm über Behandlungsmöglichkeiten, den aktuellen Stand der Forschung und soziale Fragestellungen, die mit einer Demenzerkrankung einhergehen, sprechen. Wann sollten wir denn hellhörig werden und uns denken, da braucht es jetzt eine ärztliche Untersuchung, da braucht es jetzt eine Beratung, da muss ich jetzt hinschauen, weil ich glaube, das könnte eine beginnende Demenz sein.
Ich glaube, es gibt ein paar gute Warnsignale. Das eine ist, wenn ich mir selber oder mir falls bei einem nahen Verwandten, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass das Menschen sind, mit denen ich schon ausreichend Zeit verbringe, wenn ich mir Sachen nicht mehr merken kann, obwohl ich sie mir merken möchte. Das heißt vor allem wichtige Inhalte für mich. Zum Beispiel, wir besprechen, was gibt's morgen zum Mittagessen, ich soll einkaufen gehen und in einer Stunde weiß ich das nicht mehr. Das ist nichts, das mich irgendwie nicht betrifft. Das zweite ist, wenn ich mich plötzlich an bekannten Orten nicht mehr zurechtfinde. Also ich glaube, es gibt ein bisschen eine, es ist okay, dass man sich im Alter nicht mehr so gut in neuen Situationen orientieren kann. Aber wenn ich mich plötzlich verirre, dem Ort oder in der Stadt oder in der Gemeinde, wo ich mich gut auskenne, das ist ein deutliches Warnsignal. Und auch wenn Handlungen oder Geräte, mit denen ich mich gut ausgekannt habe, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ich war eigentlich immer geschickt und habe den Fernseher schon damals installiert und plötzlich kenne ich mich nicht mehr aus. Ich weiß nicht genau, wie kann man da jetzt umschalten, was macht man da? Das sind alles Warnsignale, die sicherlich abgeklärt werden müssten oder sollten.
Ein mögliches Warnsignal, Menschen, die lange gekocht haben und dann auf einmal nicht mehr kochen können. Kochen ist ja unglaublich eine komplexe Aufgabe, merkt man so im Alltag ja nicht.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, merke ich auch öfter bei Menschen, die zu mir in die Ambulanz kommen, wenn sich da eine Aufgabenverteilung total ändert, ohne dass man das irgendwie wirklich wollte, oder? Wenn ich immer gekocht habe und jetzt seit 3-4 Jahren kocht wer anderer für mich, weil ich das nicht mehr so gut umsetzen konnte. Oder auch wenn mir öfter was passiert ist. Ich habe oft was anbrennen lassen oder ich habe irgendwie öfter den Herd angelassen. Das sind so Hoppalas, würde ich sagen. Klingt mir ein bisschen zu nett. Missgeschicke, die auch ein bisschen hellhörig machen sollten. Was auch ein Symptom sein kann, das ist nicht ganz einfach, aber es ist bei all diesen Sachen immer besser, wie fast immer in der Medizin, man lässt es abklären und es kommt nichts raus, als man geht zu spät zur Untersuchung, wenn sich die Persönlichkeit gravierend verändert. Ich glaube, wir werden alle im Alter ein bisschen anders oder viele Aspekte von uns verfestigen sich vielleicht ein bisschen, spitzen sich vielleicht ein bisschen zu, oder? Ich glaube, man wird vielleicht ein bisschen weniger geduldig oder ein bisschen weniger einfühlsam, ich weiß es nicht. Oder auch noch mehr. Also ich glaube, viele Leute verändern sich im Alter auch von der Persönlichkeit, aber wenn es einen großen Unterschied gibt. Wenn ich immer total aufgeschlossen und hinausgehend war und plötzlich nur noch zurückgezogen bin oder aber auch, wenn ich ganz unangenehme Probleme habe, auf einmal Distanz einzuschätzen. Das gibt es manchmal, dass es Betroffenen schwerfällt, dann zu wissen, wen kenne ich eigentlich und wen kenne ich nicht und mit wem bin ich eher höflich distanziert und wo bin ich vielleicht sehr freundschaftlich und nahe. Wenn das Probleme macht, das kann auch ein Warnsignal sein.
Das heißt, das kann auch falsch diagnostiziert werden, dass eine Depression diagnostiziert wird und eigentlich steckt eine beginnende Demenzerkrankung dahinter.
Das mit der Depression ist ein ganz kompliziertes Thema, weil wir nicht genau wissen, was ist Henne, was ist Ei. Depression gerade im höheren Alter ist ein Risikofaktor für Gedächtniserkrankungen, ein sehr großer Risikofaktor für Gedächtniserkrankungen. Es gibt aber auch gute Hinweise, dass das vielleicht ein Symptom ist. Wenn Menschen ihr Leben lang nie Probleme gehabt haben mit Depressionen oder mit Angst und dann, ich sage mal mit 70 oder mit 80, plötzlich wirklich depressiv werden oder wirklich stark ängstlich werden, dann wäre das was, wo ich auf jeden Fall auch neurologisch nachschauen würde und nicht nur mit vielleicht einem Antidepressivum behandle oder mit einer Psychotherapie oder eben psychiatrisch, weil das ist schon häufig auch, wie du gesagt hast, ein Symptom einer Gedächtniserkrankung und wird dann, ich würde nicht sagen falsch diagnostiziert, aber es wird die zugrunde liegende Ursache übersehen und da könnte man doch viel helfen.
Demenz ist ja nicht heilbar nach jetzigem Stand der Wissenschaft. Es wird eine beginnende Demenz diagnostiziert, welche Art der Behandlung ist möglich und was bedeutet diese Behandlung auch für die Menschen, die Lebenserwartung, das Wohlbefinden?
Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass Demenzerkrankungen, so wie viele chronische Erkrankungen, wie du richtig gesagt hast, nicht geheilt werden können. Das klingt auf den ersten Blick immer dramatisch, das müssten wir anders machen. Die Wahrheit ist aber, dass viele chronische Erkrankungen, wenn die mal begonnen haben im Körper, nicht mehr unbedingt rückgängig zu machen sind, und das ist auch okay. Man kann mit sehr vielen anderen chronischen Erkrankungen sehr lange und sehr gut leben, und das ist, glaube ich, letzten Endes auch das Ziel für die Behandlung von Demenzerkrankungen. Das Erste, was passieren sollte, wenn der Verdacht da ist oder wenn die Symptome einer Demenzerkrankung da sind, ist, dass wir herausfinden, was ist die Ursache. Alzheimererkrankung, Durchblutungsstörungen, vielleicht sogar was Seltenes. Weil abhängig von der Ursache habe ich andere Therapiemöglichkeiten, andere Medikamente, aber auch andere Vorsorgemöglichkeiten. Wenn ich das weiß, dann kann ich mit meiner Ärztin gemeinsam einen Plan machen. Und das ist schon wichtig, dass das passiert. Ich glaube, das ändert sich gerade gravierend, weil wir jetzt, können wir nachher noch drüber sprechen, hoffentlich für die Alzheimererkrankung besonders neue Medikamente haben, die ganz anders wirken als alles, was wir bisher hatten. Aber dafür muss man sich wirklich sicher sein, dass das die Alzheimererkrankung ist. Und deshalb gibt es jetzt eine Bewegung, würde ich sagen, im Feld, dass wir viel mehr, du hast vorher Biomarker angesprochen, oder mit Biomarkern meinen wir Sachen, die wir im Labor messen können, nicht unbedingt im Labor, aber Sachen, die wir messen können, die uns eine Erkrankung anzeigen. Also zum Beispiel der Blutdruck ist ein Biomarker. Ja, da sehen wir zum Beispiel für die Steifheit der Arterien einen Wert. Und sowas wollen wir für die Alzheimererkrankung auch haben. Oder sowas haben wir eben, war schon kurz darüber gesprochen, auch für die Alzheimererkrankung. Und da müssen wir uns eben sicher sein, was ist die Ursache. Und dann gibt es für manche Medikamente und für andere vor allem das Ziel, dass keine weiteren Schäden dazukommen. Für die Alzheimererkrankung haben wir schon lange gute Medikamente, die symptomatisch wirken. Das heißt, die bieten dem Gehirn einen gewissen Botenstoff oder damit einen Stoff, mit dem die Nervenzellen miteinander kommunizieren, und den bieten wir mehr an. Das heißt, es ist nachher einfach mehr Lautstärke da. Die Nervenzellen haben immer noch ein Problem, miteinander zu sprechen, weil dieser Eiweißgatsch ist immer noch da, aber wir drehen die Lautstärke auf. Das funktioniert gut. Und das funktioniert auch besser, wenn man es früh beginnen kann. Das heißt, eine frühe Diagnose ist da sehr wichtig. Für die zum Beispiel vaskuläre Demenz, die zweite sehr wichtige Demenzerkrankung, Demenzform, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Rest des Körpers optimal behandeln. Die klassischen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, weil meistens kommen die Menschen zu dieser Erkrankung, weil sehr viele Risikofaktoren da sind, weil der Blutdruck lange schlecht eingestellt war, weil der Blutzucker zu hoch ist, weil die Blutfette zu hoch sind. Und wenn wir da eingreifen können, dann können wir zumindest viel von den weiteren Schäden verhindern. Also zusammengefasst, wichtig ist, dass wir wissen, was ist los, was ist die Ursache, und dann kann man das schon ganz gut auch individualisiert ein bisschen anpassen. Aber wichtig ist, dass man es früh diagnostiziert.
Die Babyboomer kommen ja jetzt langsam in das Alter, wo die Demenz beginnt. Das heißt, das wird uns sehr stark betreffen als Gesellschaft und führt natürlich dann auch ganz oft dazu, dass die Forschung hier Fahrt aufnimmt. Wo sind denn Forschungsansätze und was ist denn zu erwarten im nächsten Jahrzehnt an Entwicklungen?
Größte Entwicklung in der Demenz, würde ich sagen, Behandlung überhaupt, vor allem in der Alzheimer-Behandlung, also eigentlich nur in der Alzheimer-Behandlung, ist in den letzten paar Jahren passiert, weil wir jetzt Medikamente haben, die aktiv diese Eiweißklumpen, diese Plaques abräumen können. Das sind sogenannte Antikörper. Wir geben Antikörper bei ganz vielen verschiedenen Erkrankungen. Antikörper heißt in Wirklichkeit immer nur, das ist ein Stoff, der erkennt irgendwas im Körper und markiert diesen Stoff als Feind. Das kann ein Antikörper gegen ein Virus sein, das kann ein Antikörper gegen Krebszellen sein, in dem Fall ist das ein Antikörper gegen diese sogenannten Amyloid-Plaques. Und das funktioniert sehr gut. Das Immunsystem, das sich vorher nicht so richtig um diese Plaques gekümmert hat, erkennt die als feindlich und räumt die ab. Das ist super, weil wir können jetzt zum ersten Mal wirklich in die Entstehung dieser Erkrankung eingreifen. Oder das, was wir bisher gemacht haben, und ich möchte es nicht schmälern, das sind gute Medikamente, aber bisher ist es wie wenn du eine schwere Infektion hast und wir geben dir Fiebersenker. Das ist gut, das macht deine Erkrankung besser, es geht dir besser, du bist fitter, aber wir machen nichts gegen die Infektion. Und jetzt ähnlich bei der Alzheimer-Erkrankung zum ersten Mal können wir auf diese Ursache gehen. Wir haben aber auch gesehen, dass das immer noch nicht alles ist. Einerseits glauben wir, dass wir, wenn wir die Menschen diagnostizieren können, das heißt, wenn Symptome da sind, diese Ablagerungen wahrscheinlich schon 15 Jahre lang im Gehirn da sind. Und wir sehen in den ersten Forschungsergebnissen jetzt, dass die Menschen, die wir früh behandeln, mehr profitieren als die, die wir spät behandeln. Das heißt, ich glaube, einer von den Ansätzen der nächsten 10 Jahre kann oder wird sein, werden wir es irgendwie schaffen, die Menschen auf diesem Weg früher abzupassen. Das heißt, bevor sie Symptome entwickeln. Dafür braucht man noch bessere Diagnostik. Und das ist, glaube ich, die zweite große Entwicklung in den nächsten 10 Jahren. Wir haben vorher über die Biomarker gesprochen und das Gehirn ist glücklicherweise sehr gut abgetrennt vom restlichen Körper. Das Gehirn hält nämlich Infektionen ganz schlecht aus, es hält ganz viele Giftstoffe, die im restlichen Körper kein Problem sind, ganz schlecht aus und ist deshalb sehr stark abgetrennt vom restlichen Körper. Das heißt, Blut-Hirn-Schranke und ganz wenig Sachen, die im Blut herumschwimmen, können überhaupt ins Gehirn hineinkommen. Es ist super, wir brauchen das, aber das macht es für uns extrem schwer, im Blut Rückschlüsse zu ziehen über das, was im Gehirn passiert. Während wenn du eine Infektion im Körper hast oder wenn in der Leber was falsch läuft, machen wir Bluttest, super, sehen wir Leberwerte. Diese Gehirnwerte, die gibt es so noch nicht. In den letzten Jahren ist vor allem die Forschung sehr viel besser geworden, wenn es darum geht, Sachen im Blut zu messen, die in ganz, ganz, ganz niedriger Konzentration vorkommen. Weil ein bisschen was geht schon durch diese Blut-Hirn-Schranke, aber es ist so wenig gewesen, dass wir das mit den normalen Labortests nicht messen konnten. Das können wir jetzt und ich glaube, das ist die zweite große Entwicklung, dass es Bluttests geben wird, die zumindest relativ sicher sagen können, da ist nichts. Bin mir nicht sicher, ob wir in 10 Jahren schon so weit sind, um sagen zu können, hier ist dein Bluttest, du hast diese Erkrankung. Aber ich glaube, wir werden es zumindest ausschließen können. Und wenn man jetzt beides zusammen kombiniert, ist, glaube ich, die große Hoffnung, dass wir irgendwann einen Test haben, der sagt, Moment, du bist am Weg, diese Erkrankung zu bekommen. Und da ist ein Medikament, das wir dir jetzt vorbeugend geben können. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen viel. Wir machen das aber in ganz vielen Bereichen in der Medizin schon. Du gehst zur gesunden Untersuchung und deine Blutfette sind deutlich erhöht, dann senken wir die. Ja, obwohl du noch keine Erkrankung hattest. Ja, du hast nur hohe Blutfettwerte. Aber wir wissen, das ist ein Risiko, dass nachher was passiert. Und damit wir das machen können, müssen die Medikamente, die wir dafür einsetzen wollen, sehr gut verträglich sein. Da sind wir auch noch nicht. Aber ich glaube, wenn das, was jetzt sozusagen in der Entwicklung ist, wenn das funktioniert, dann haben wir die in 5 bis 10 Jahren. Und das wäre die sozusagen hoffnungsvollste, die utopischste Variante ist, in 10 Jahren gehst du zu deiner Hausärztin, die macht einen Bluttest, sie sagt, ah, Moment, Sie sind am Weg einer Alzheimer-Erkrankung, keine Sorge, Sie haben noch 10 Jahre, wir machen jetzt eine, ich weiß es nicht, sagen wir 8-wöchige Infusionstherapie und dann ist das wieder beseitigt und das nächste Mal testen wir noch einmal in 15 Jahren. Ob das ganz genauso funktionieren wird, ich weiß nicht. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Behandeln von Gehirnerkrankungen extrem kompliziert ist und die Sachen am Ende nicht so funktionieren, wie sie uns unbedingt vorgestellt haben. Aber man merkt schon, seitdem es jetzt diese neuen Therapien gibt, tut sich extrem viel in dem Feld. Das ist natürlich auch eine Industrie, oder? So eine Pharmaindustrie, die kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Aber wenn was funktioniert, dann ist auch wieder mehr Enthusiasmus da. Und ich glaube, du hast es gesagt, es kommt jetzt die Babyboomer-Generation. An Menschen, die diese Therapien brauchen werden, wird es nicht mangeln.
Ich habe jetzt auch nachgelesen, dass zum Beispiel die Gürtelrose-Impfung das Demenzrisiko senkt. Ist das auch von anderen Impfungen bekannt? Und wenn das so ist, warum?
Ja, wir glauben, dass das so ist. Es gibt gute Untersuchungen, dass Menschen, die sich impfen lassen, weniger häufig an Demenz erkranken. Das ist aber nicht ganz leicht, weil Menschen, die sich impfen lassen, sind häufig auch gesünder. Die haben ein Interesse an Vorsorge, die machen mehr Sport, die gehen zu Vorsorgeuntersuchungen. Auf Englisch heißt das Healthy Vaccine Bias. Das heißt, die Menschen, die sich impfen lassen, die sind gesünder und das kann man nicht ganz rausrechnen. Es gibt für die Gürtelrose-Impfung, und ich mag da ein bisschen ins Detail gehen, weil ich finde das so eine tolle Studie und mich fasziniert das, wenn Sachen so funktionieren. Normalerweise müssten wir ja, damit wir sowas herausfinden können, also normalerweise in der Medizin gibt man der einen Hälfte das Medikament und der anderen Hälfte ein Placebo. Für die Gürtelrose-Impfung kann man das dann machen. Wir wollen ja die Gürtelrose verhindern. Und was passiert ist, ist, dass es in Wales war das, also ein Teil von Großbritannien, gab es einen Stichtag. Man hat gesagt, ein Jahr lang ist die Gürtelrose-Impfung gratis. Die ist übrigens seit heuer in Österreich auch ab 65
ja,
gratis.
Seit November, ja.
Genau. Ab diesem Stichtag gab es ein Jahr lang die Gürtelrose-Impfung gratis für alle unter 80. Ich glaube, alle zwischen 70 und 80. Wer 80 und einen Tag war, Pech gehabt, hat sich nicht impfen lassen können. Und damit ist sozusagen ein natürliches Experiment gestartet worden. Du hattest 79,9-Jährige und 80,1-Jährige, die sonst völlig gleich waren. Die haben im selben Ort gelebt, die haben ähnliche Leben geführt. Die einen haben sich impfen lassen können, die anderen haben sich nicht impfen lassen können. Das war quasi, wir sagen randomisiert, war quasi zufällig, weil die unterscheidet nichts außer zwei Wochen Abstand in ihrem Geburtsdatum. Und in diesen Menschen sehen wir jetzt, 10 Jahre später, deshalb kommen diese Daten jetzt heraus, weil das braucht ja eine ganze Zeit lang, bis sich das irgendwie niederschlägt, sehen wir, dass die Menschen, die damals die Gürtelrose-Impfung bekommen haben, deutlich weniger oft und vor allem später an Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen erkrankt sind. Und das ist ein Hinweis, der ist sehr, sehr stark, dass diese Impfungen wirklich was mit dem Risiko machen. Warum das so ist, ist eine sehr gute Frage. Weil wir das auch bei anderen Impfungen sehen, ist die wahrscheinlichste Hypothese, die wahrscheinlichste Vermutung, dass diese Impfungen dem Immunsystem, das ja im Alter auch ein bisschen weniger aktiv wird, dass die dem Immunsystem so einen kleinen Stoß geben. Ja, da gibt es was zu tun. Und das ist das Schöne an Impfungen. Impfungen sind keine Überforderung für unser Immunsystem, auch wenn wir manchmal Impfnebenwirkungen haben oder Impfreaktionen, wo wir Fieber haben. Aber das ist eine Dosis, mit der unser Immunsystem gut was machen kann. Und diese, so wie so ein kleiner Schubser, scheint das Immunsystem insgesamt zu aktivieren. Das kommt dann sozusagen, schüttelt sich ein bisschen ab, wird ein bisschen wacher. Und das hilft wahrscheinlich auch, um diese Eiweißablagerungen, die vielleicht im Gehirn gerade da sind, ein bisschen besser abzuräumen. Das ist die wahrscheinlichste Hypothese. Beweisen wird man das, weil man das so schlecht untersuchen kann, wahrscheinlich so nicht. Aber die Empfehlung, die ich all meinen Patientinnen in der Ambulanz gebe, ist, lassen Sie sich bitte impfen. Ja, nicht nur, weil wir vielleicht einen schützenden Effekt haben, sondern auch im Umkehrschluss, weil eine schwere Infektion sehr schlecht ist fürs Gehirn. Gerade wenn man älter ist und wenn man schon am Weg ist, vielleicht eine Gedächtniserkrankung zu entwickeln, dann ist das so, wie wenn man sich vorstellt, die Gedächtniserkrankung, die köchelt so ein bisschen am Gasherd auf der kleinsten Flamme und jetzt kommt die schwere Lungenentzündung. Das ist wie wenn jemand ein bisschen den Herd aufdreht. Das zieht dann an. Und wenn man das verhindern kann, dann kann man auch die Erkrankung, auf deren Weg man sozusagen vielleicht ist, kann man die herauszögern. Also auf jeden Fall impfen lassen.
Narkosen lösen ja das manchmal auch aus, oder? Einen Demenzschub.
Genau. Demenzschub ist ein eher ein interessanter Begriff, weil wir kennen schubhafte Erkrankungen. Schubhafte Erkrankungen sind so, dass man kein Problem hat und dann kommt ein Schub. Viele Autoimmunerkrankungen sind so. Versteht eh auch keiner, warum das so ist, aber zwischen den Schüben ist keine Krankheitsaktivität da. Das ist bei der Alzheimer-Erkrankung nicht so. Die schreitet voran. Aber was man sieht, ist eigentlich, dass viele Menschen lange Zeit stabil bleiben, weil der Körper das kann. Wir sind extrem robust in Wirklichkeit. Also wenn man Medizin macht, ist man manchmal fasziniert davon, wie viel Menschen aushalten. Und das, was der Körper wirklich am meisten möchte, ist, dass es so bleibt, wie es ist. Und das macht er oft ganz gut, eben auch wenn sich die Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel im Hintergrund eigentlich aufbaut, er hält dagegen. Und dann kann eine Narkose, weil eine Narkose schon einigermaßen durchwirbelt im Gehirn, ja, das sind ja alles Medikamente, die auf die Gehirnzellen wirken müssen, damit wir schlafen und nichts spüren und uns nicht daran erinnern. Und das kann dann zu einem Chaos sozusagen nachher führen. Und das kommt dann, das fühlt sich dann so an oder das wirkt, das ist dann so, dass das innerhalb von wenigen Tagen massiv schlechter wird. Da ist die Narkose ein großer Risikofaktor. Und da ist die Empfehlung, dass, wenn es irgendwie geht, die Operation in Lokalanästhesie zu machen. Ja, man kann das schon bei vielen orthopädischen Eingriffen machen. Man kann es bei immer mehr Sachen machen, dass man lokal oder Teile nur des Körpers sozusagen betäubt. Und das ist viel, viel besser, weil dann brauche ich diese Medikamente nicht, die so stark aufs Gehirn wirken.
Ich möchte die soziale Dimension auch ansprechen. Demenzerkrankungen machen ja ganz viel in Familien. Das verändert Beziehungen. Das ist eine hohe Belastung auch für Familien. Welche Unterstützung brauchen Menschen, die an Demenz erkrankt sind? Und welche Unterstützung brauchen Familien, in denen Menschen leben, die an Demenz erkrankt sind?
Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen mit Demenzerkrankungen gar nicht so viel Pflege brauchen, wenn wir jetzt an Pflege denken. Ich sehe das immer wieder, dass die Pflegestufe dann, das ist ja diese Einschätzung, wie viel Pflegebedürftigkeit wirklich da ist, total niedrig eingestuft wird. Weil wenn wir an Pflege denken, dann denken wir an Unterstützung bei der Körperpflege, dann denken wir an vom Bett in den Rollsessel, vom Rollsessel irgendwo anders, dann denken wir an gebrechliche Menschen sozusagen. Und viele Menschen mit Alzheimer-Erkrankung sind das überhaupt nicht. Was sie aber brauchen oft, ist so eine Art Aufsicht. Ich habe da noch keinen besseren Begriff gefunden, aber man muss einfach ein bisschen dabei sein, weil sonst manche Sachen nicht funktionieren. Die könnten gefährlich sein. Manche Menschen mit Alzheimer-Erkrankung haben eine Tendenz dann, die Wohnung zu verlassen und sich zu verirren oder eben beim Kochen das, was nicht klappt und dann irgendwie anbrennt oder so. Das heißt, da braucht es sehr viel Gemeinsamkeit.
Und das heißt, Menschen, die mit mir sind, die mich begleiten in dieser Situation und auch so ein Stück darauf schauen, dass da nichts passiert.
Ja, ich möchte es überhaupt nicht infantilisieren, aber es ist ein bisschen wie mit Kindern, die natürlich alles machen können, aber sie brauchen halt ein bisschen eine Draufsicht. Und das machen ganz oft natürlich die Partner und Partnerinnen. Und das ist vielleicht wenn man sich das zunächst anschaut, gar nicht so, das wirkt nicht so anstrengend, ist aber natürlich eine große Aufgabe. Und in meiner Erfahrung machen das gerade Ehepartner und Ehepartnerinnen sehr, sehr gerne, sehr aufopferungsvoll. Die wollen dann auch oft gar nicht, dass das irgendjemand anderer macht als sie selber. Aber wir wissen gut, dass das etwas ist, das auch für die Pflegenden, also für die Angehörigen, Symptome wie bei einem Burnout auslösen kann. Das kann total überfordernd sein. Das kann führt auch dazu, dass da sehr viel weniger Zeit für einen selber bleibt. Und eine Frage, die ich meinen Patientinnen und deren PartnerInnen häufig stelle, ist, was machen Sie, wenn der gesunde Partner, die gesunde Partnerin ins Krankenhaus muss? Was passiert dann? Und das ist dann oft gar nicht so leicht zu beantworten, weil eigentlich diese Person das immer gemacht hat. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es braucht ein Team. Am besten funktioniert es in meiner Erfahrung in großen Familien, die auch noch nah beieinander leben. Etwas, das ich in der Stadt ganz wenig sehe, aber bei Menschen, die vom Land kommen, häufiger. Es gibt aber glücklicherweise ganz viel Unterstützung. Die ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich und auch nicht ganz leicht herauszufinden. Es gibt aber super Anlaufstellen, zum Beispiel von der Caritas oder auch im Internet unter pflege.gv.at. Das ist vom Gesundheitspflegeministerium. Dort kann man sich ein bisschen informieren. Und ich glaube, dann gibt es viele verschiedene Sachen, die man sehr persönlich zusammensetzen kann. Es gibt Tageszentren, es gibt Besuchsdienste, es gibt Unterstützung auch im Alltag einfach. Und das ist es, was, glaube ich, viele Familien, viele Systeme, die gut funktionieren, die haben das super integriert. Es ist überhaupt nicht einfach. Das klingt jetzt toll, gehen Sie ins Tageszentrum. Das muss man ja auch wollen. Das ist auch, viele von meinen Patienten und Patientinnen haben überhaupt kein Interesse an einem Tageszentrum, weil sie dort körperlich viel besser sind als alle anderen. Aber wenn das zusammengreifen kann, dann ist das oft eine Erkrankung, die eine ganz hohe Lebensqualität für eine sehr lange Zeit haben kann. Und ich glaube, was vor allem aber auch die Angehörigen brauchen, ist auch das Verständnis für sich selber. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Ding, dass das etwas ist, das eine Aufgabe ist. Ja, dass das etwas ist und von einer Aufgabe kann man auch mal eine Pause brauchen. Niemand würde 24 Stunden am Tag arbeiten. Selbst Menschen, die 24 Stunden Pflege machen, sind nach 14 Tagen für 14 Tage abgelöst. Und das ist schon viel zu viel Arbeit in Wirklichkeit. Also das ist nichts, was wir aushalten und das müssen wir auch nicht.
Da gibt es ja international auch sehr viele spannende Beispiele, wie Pflegeheime zum Beispiel gestaltet sind, wie Dörfer organisiert sind. Was tut sich denn da in Österreich dazu?
Ich würde sagen, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht so viel Innovatives. Oder du sprichst diese Demenzdörfer an, genau, die es zum Beispiel in Frankreich gibt.
Oder in Holland.
In Holland, ich auch, ja. Finde ich ein super spannendes Konzept. Ich weiß in Österreich von wenig in dem Bereich. Oder ich kann jetzt nur sagen, was ich gern hätte. In Deutschland gibt es zumindest einen Ort in Süddeutschland, wo man eine Demenz-Reha machen kann. finde ich, ist ein Riesenproblem, dass wenn du in Österreich eine Rehabilitation brauchst, dann musst du dort eigentlich alleine selbstständig mitmachen können. Und das können viele Menschen mit Demenzerkrankungen nicht. Die würden aber profitieren von vielleicht einer Bewegungstherapie oder vielleicht brauchen sie es auch für was anderes. Ja, Menschen mit Demenzerkrankungen haben ja genauso körperliche andere Erkrankungen.
Das heißt, Kur- und Reha-Aufenthalte für Menschen mit Demenz, dass die auch zu diesen Leistungen kommen können.
Ja, das ist vielleicht auch, und das machen eben diese Kolleginnen in Deutschland, die haben eine Demenz-Reha gemacht. Und was die sagen, was ich total spannend finde, ist, wer am meisten profitiert, sind die Angehörigen. Die nehmen die Betroffenen und die nächste angehörige Person auf. Die Betroffenen machen Physiotherapie, machen Ergotherapie, machen kognitives Training. Aber wer wirklich profitiert und was dann am Ende die Lebensqualität der Betroffenen, aber der ganzen Familie verändert, ist, dass die Angehörigen geschult werden. Ja, dass die kriegen eben diese Werkzeuge mit denen sie das dann nachher besser machen können und sich sicherer fühlen und das Ganze stabilisieren können. Und sowas wäre super.
Du hast den Blick auf die soziale Dimension und du hast den Blick auf die medizinische und auf die Forschung. Wenn du dir was wünschen würdest, wie diese beiden Bereiche gut zusammenspielen.
Ich glaube, der erste große Schritt ist, dass wir daran arbeiten, dass diese Erkrankungen nicht als etwas irgendwie Negatives oder man sagt stigmatisiert, oder was man damit meint ist, diese Erkrankungen, die haben ein ganz schlechtes Image. Immer noch erlebe ich das ganz oft, dass Betroffene selber sagen, na gut, ich bin halt verblödet. Ja, was damit passiert ist, dass man das verheimlichen möchte, dass man nicht drüber spricht, dass das zu einem sozialen Rückzug führt. Und ich meine, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ich glaube, wir haben die Ressourcen, um ganz, ganz vielen Menschen mit Demenzerkrankungen zu helfen. Aber ganz viele kommen da auch gar nicht hin. Aus Scham oder aus dem Nichtwissen über diese Systeme. Also ich glaube, das Erste, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir realisieren, dass Demenzerkrankungen so sind wie ein Knöchelbruch. Und mir ist auch eine, sagen wir, eine Arthrose, irgendwas, das nicht mehr weggeht. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ja? Meine Knie sind kaputt, das ist nicht gut, aber ich werde mir jetzt zu helfen wissen. Vielleicht brauche ich einen Stock, vielleicht brauche ich einen Rollator, vielleicht gehe ich mehr schwimmen und weniger laufen. Und mit dem Gedächtnis ist es auch so, geht halt nicht mehr so gut wie früher, aber vielleicht schreibe ich mir mehr auf oder vielleicht kann ich mehr mitfilmen oder vielleicht wird mein Hobby jetzt nicht mehr die schwierigen Bücher sein, aber dafür mehr der Garten. Ich glaube, das ist das eine, dass wir da realisieren, das ist eine körperliche Erkrankung und mit der können wir umgehen. Und die ist natürlich chronisch und die verändert viel, aber die ist keine persönliche Fehlleistung, die ist nicht peinlich. Und das Zweite, das ist ein konkreter Wunsch ans System, wir bräuchten viel mehr SozialarbeiterInnen. Jetzt haben wir urviel über die Medizin gesprochen, aber in Wirklichkeit ist die Diagnostik und die Therapie, die ist am Anfang. Ja, wir haben die Diagnostik, wenn wir gut sind, machen wir die in wenigen Monaten. Ja, manche Länder schaffen das in ein paar Wochen, dass jemand kommt zum ersten Mal und dann wissen wir, was ist los. Die Therapie, da sind wir am Anfang, da können wir viel machen und dann ist es aber auch wie viele chronische Erkrankungen gut eingestellt. Und dann, naja, jetzt kommen 10, 15 Jahre Erkrankung. Und da bräuchte es aus meiner Sicht viel mehr Anlaufstellen, wo sich gerade Menschen hinwenden können, die keine Enkelkinder haben, die sich auskennen oder die nicht mit dem Computer umgehen können oder die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und das ist was, glaube ich, wo es dann ganz schnell ganz viele verschiedene Gründe gibt, warum das für die eine Person gut läuft mit der gleichen Erkrankung und für die andere Person viel mehr Probleme macht. Und die haben nichts mit der Medizin zu tun. Und eine von diesen Sachen wäre für mich eine Anlaufstelle, wo ich hingehen kann, wo ich vielleicht auch als Arzt oder als Ärztin sein könnte. Wissen Sie was? Hier ist ein Rezept für Ihr Medikament und hier ist ein Rezept für Ihre Beratung. Und mit diesem Rezept können Sie zu diesem Ort gehen und Sie werden eine Stunde lang beraten, was es für Sie gibt für Gedächtniserkrankungen in Ihrem Ort, in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Bundesland, für Sie genau. Und das gibt es überhaupt noch nicht.
Was wir merken ist, dass Demenz in der Öffentlichkeit viel stärker diskutiert wird. Es gibt viele Organisationen mittlerweile, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Veranstaltungen, es gibt Vorträge, die du ja auch machst. Das Thema scheint mir zunehmend anzukommen in der Gesellschaft. Und ich denke, das ist ja so ein erster Schritt, um eine Veränderung auch herbeizuführen im Umgang damit, oder?
Absolut. Ich glaube, was spannend ist bei Demenzerkrankungen, ist, dass da der zumindest aus meiner Sicht und ganz sicher in Österreich, die Bewegung viel mehr aus der Gesellschaft kommt. Oft hat man das ja so, dass die Medizinerinnen sagen, wir brauchen jetzt mehr Bewusstsein, wir machen jetzt den Weltherzinfarkt-Tag, weil die Leute wissen das nicht. Wir machen den Welt-Anti-Rauch-Tag, weil die Leute, sie wissen es eh, aber also, dass man so Aufmerksamkeitskampagnen macht. Und ich habe das Gefühl, weil vielleicht Gedächtniserkrankungen eben auch in der Medizin diesen unangenehmen Ruf gehabt haben, dass man da eh nichts machen kann, dass das gar nicht so sehr aus jetzt unserer Community kommt, sondern viel mehr aus der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz super, weil dann ist eh schon alles da. Die Leute interessieren sich, die Leute wollen vorbeugen. Ich merke das ganz oft auch in der Ordination, dass Menschen ohne jede Beschwerden kommen, aber sagen, ich will alles machen, was ich kann. Ja. Also ich glaube, wir haben eine große Bereitschaft, eigentlich sich um das eigene Gedächtnis, sich um das eigene Gehirn zu kümmern. Und ich glaube, da sind dann eben auch Mediziner, Medizinerinnen, aber alle anderen auch aus diesem weiteren Feld irgendwie gefordert, da jetzt zu sagen, passt, wir klären auf, wir machen Fortbildungen oder wir machen Vorträge eben auch gerade für die Bevölkerung, gerade auch für Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen. Einerseits ist es schwierig, also ich kenne sehr viele exzellente Wissenschaftlerinnen, die super, super Vorträge halten können, wo ich kaum mitkomme, wo es aber nicht so leicht ist, das Ganze dann so runterzubrechen, dass jemand, die nicht 6 Jahre Medizin studiert hat, das auch versteht. Und ich glaube, das ist oft eine Barriere. Wir wachsen mit einer Sprache auf, die, also wenn man sich Befunde durchliest, hat man manchmal das Gefühl, wir wollen irgendwas verheimlichen. Die sind kaum zu lesen. Und
braucht man ein Lexikon oder die KI mittlerweile, die das übersetzt?
Ja, absurd, oder? Weil ich meine, das ist ja, der Brief ist ja für dich als, der steht da auf Patientinnenbrief, der ist für dich. Das ist ja kein, weiß ich nicht, das ist ja nicht. Für den, also ist auch für die das nächste
Behandlung. Kein Geheimdokument.
Also, nein, überhaupt nicht. Und du solltest, und das ist, finde ich, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Du musst verstehen, was los ist, damit du auch an Bord kommen kannst, um mitzumachen in der Behandlung, in der Prävention. Und ich glaube eben, da vielmehr mit Patientinnen oder auch mit Menschen, die noch keine Patientinnen sind und hoffentlich nie werden, so zu sprechen, dass alle mitkommen können, finde ich super spannend, aber ist, glaube ich, eine größere Aufgabe, wo gerade, glaube ich, in der Demenz und in der Gedächtniserkrankungswelt noch nicht so viel passiert ist, wie vielleicht in anderen Bereichen. Aber wir holen auf und wir bemühen uns.
Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, was gibst du Menschen mit, die Angst haben vor dieser Erkrankung, die sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, damit, weil sie sagen, ich tue das lieber weg, weil da habe ich zu viele Bedenken, das macht mir große Sorgen, das macht mir große Angst. Und als jemand, der sich so intensiv damit beschäftigt, was ist deine Botschaft an diese Menschen?
Also erstens, ich verstehe es. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die so intuitiv unheimlich sind, wie die Angst davor, sich nicht mehr erinnern zu können. Viele Menschen, weil das so eine häufige Erkrankung ist, kennen Menschen mit Demenz. Gerade, das höre ich ganz oft, Menschen, die sehr alt geworden sind und dann am Ende eine schwere Gedächtniserkrankung gehabt haben, gar nicht die klassische Demenz wahrscheinlich, sondern einfach aufgrund ihrer vielen verschiedenen anderen Erkrankungen einfach Gedächtnisprobleme bekommen haben. Aber natürlich, wo dann sehr viel Identität verloren geht. Also ich verstehe das. Ich glaube, je früher wir aber wissen, was los ist, desto besser können wir helfen. Das ist ist eindeutig so bei der Alzheimer-Erkrankung. Aber auch bei allen anderen Erkrankungen, wo wir vielleicht noch gar nicht so gut behandeln können, wir können mit dem Wissen über das, was los ist, können wir uns darauf vorbereiten. Wir können vielleicht soziale oder Lebensumstände verändern. Und in meiner Erfahrung, je besser ich das kann, je früher ich das weiß, je mehr ich mich darauf vorbereiten kann, desto höher ist die Lebensqualität. Und wenn ich tatsächlich von einer Erkrankung betroffen bin, ja, dann wird das eh voranschreiten. Aber ich glaube, es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Und es ist, und ich glaube, das ist das Wichtigste, es ist nicht wurscht. Da, glaube ich, muss man auch viele von meinen Kolleginnen, Kollegen in die Pflicht nehmen. Das hat oft diesen Aspekt gehabt, naja, dann ist es halt eine Demenz, aber kann ja nichts machen. Das stimmt nicht mehr. Ja, das hat schon lange nicht gestimmt, das stimmt jetzt noch weniger. Und abgesehen davon glaube ich eben auch, selbst wenn wir nichts machen können, was leider in manchen seltenen Fällen so ist, dann können wir uns trotzdem darauf vorbereiten. Dann kann man trotzdem sagen, gut, es ist jetzt so, Sie können jetzt vielleicht, haben Sie Probleme damit. Glaub, in 5 Jahren wird es vielleicht nicht mehr alleine zu Hause gehen. Wie machen wir es dann? Kann man vorentscheiden? Kann man Vorsorgevollmachten einrichten? Kann die Familie auch an Bord holen? Ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte kürzlich eine Patientin, die fährt seit Jahren 3 Monate im Sommer an den gleichen Urlaubsort. Und jetzt haben sie sich überlegt, ob sie dieses Jahr woanders hinfahren. Und ich habe stark davon abgeraten, weil ich glaube, das wäre eine ganz lange Zeit eine Umstellung, die eigentlich das Gegenteil ist von dem, was man im Urlaub machen möchte. Also es gibt so viele praktische Sachen auch, wo man sagen kann, wenn man weiß, was los ist und nicht nur eine Vermutung oder eine Sorge hat, dann kann man so viele kleine Schrauben drehen, die die Lebensqualität verbessern können. Also ich glaube, eine frühe und eine gute Diagnose bringt immer was.
Vielen Dank, Raphael. Das war ein sehr spannender Einblick mit vielen Aspekten, die Menschen hilfreich sind, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-falzberg.at. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.